Okay, dann wären wir jetzt hier mit On The Record und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute wieder aus dem Regierungsviertel und ich habe zum zweiten Mal das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Aber ich lasse dich noch mal kurz selber vorstellen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich auch, zum zweiten Mal hier sein zu können. Entweder habe ich so viel falsch gemacht, dass viele Leute gelacht haben, du gesagt hast, jetzt musst du noch mal kommen, so eine Show kann ich selten bieten, oder es war das ein oder andere Spannende dabei. Ich hoffe, Letzteres. Ja, mein Name ist Patrick Sensburg. Ich bin Jahrgang 71, also nicht mehr ganz im Teenie-Alter, aber hier im Bundestag und um den Bundestag herum, im politischen Berlin, hoffentlich noch nicht der Allerälteste, war die letzten 12 Jahre bis 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag. Habe auch sonst nichts Ordentliches gelernt. Ich bin also Professor für Öffentliches Recht, Europarecht in Köln an der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. War mal 2 Jahre an der Hochschule des Bundes im Fachbereich Kriminalpolizei beim Bundeskriminalamt und habe noch eine Gastprofessur an der Uni Wien und unterrichte da europäisches Sicherheitsrecht. Nachdem ich 2021, letztes Jahr, aus dem Bundestag ausgeschieden bin, habe ich aber noch einen kleinen Bezug zum Bundestag. Ich bin noch Mitglied der G10-Kommission des Bundestages. Also von daher immer noch eine gewisse Zeit, die ich in Berlin im Regierungsviertel verbringe. Von daher war es eine gute Gelegenheit von dir, mich einzucachen.
Eben, genau. Und ich dachte, wenn du hier schon rumturnst, dann frage ich dich einfach nochmal.
Lieben gerne.
Prima. In der letzten Folge haben wir viel über deinen persönlichen Werdegang gesprochen, darüber, wie du in der Politik gelandet bist und so weiter. Ich würde nochmal zurückkommen wollen auf das letzte Jahr. Wie ist das so für dich gelaufen? Also jetzt bist du halt kein MdB mehr. Wie hat sich das entwickelt? Wie kam es dazu?
Genau, also das wussten wir schon, als wir unser Interview damals gemacht haben, weil wir Anfang des letzten Jahres die Nominierungsveranstaltung bei mir im Wahlkreis hatten. Mein Gegenkandidat Friedrich Merz, der auch aus dem Mosauerlandkreis kommt, wollte natürlich den Wahlkreis auch haben. Ich habe aber gesagt, nun gut, auch wenn der Friedrich Merz kommt, dann müssen wir erstmal gucken, wer es wird. Die Delegierten im Hochsauerlandkreis haben beide gern, das hoffe ich auch immer noch, aber haben sich gesagt, für die Union, da brauchen wir jetzt den Friedrich Merz. Die Union, die CDU insbesondere, war damals in einer nicht ganz leichten Lage und viele Delegierten haben gesagt, am liebsten würden wir beide wieder nach Berlin für den Hochsauerlandkreis schicken, aber den Friedrich Merz brauchen wir für die CDU jetzt. Und er ist ja dann auch nicht nur der Abgeordnete für den Hochsauerlandkreis geworden, sondern auch Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag und bestimmt jetzt maßgeblich die Geschicke der CDU. Von daher ist das eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist aus meiner Sicht. Ist auch kein Weltuntergang. Also ich habe ja was Ordentliches gelernt gehabt und das war ja eben auch ein bisschen witzig, aber Hochschullehrer ist ja schon ein ordentlicher Beruf. Also von daher ist der Übergang wieder zurück in die eigentliche Tätigkeit gar nicht so dramatisch. Ganz im Gegenteil, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe auch immer, auch wenn ich im Bundestag war, noch eine Vorlesung für Studierende gehalten. Von daher war der Bezug immer da und ich merke, viel mehr Zeit ist jetzt auch nicht. Also in der Lehre mit Vorlesungen, mit Forschung. Ich beantrage gerade ein Drittmittelprojekt an meiner Hochschule mit einer Gastprofessur in Wien. Ist das relativ viel? Ja, hinzu kommt die G10-Kommission im Deutschen Bundestag. Von daher kann man alles in allem sagen, eigentlich ist gar nicht viel mehr Freizeit da, sondern die Gewichtungen haben sich verschoben. Es ist wieder deutlich mehr der Schwerpunkt an der Hochschule, in der Lehre, in der Forschung und noch ein wenig Bundestag, die G10-Kommission. Aber das Einzige, was man wirklich deutlich betonen muss, ich komme regelmäßig abends vor 8 Uhr nach Hause und das ist auch unheimlich schön. Als Abgeordneter war das so gut wie nie der Fall.
Du hast letztes Jahr gesagt, du machst so viel, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst und nicht zu viel Freizeit hast. Was machst du denn dann abends?
Nein, das ist natürlich auch ein bisschen ein Spaß gewesen. Also ich freue mich auch immer über Freizeit. Ich weiß auch mit meiner Freizeit in der Regel was Gutes anzufangen. Ich habe ja so ein paar Hobbys. Eins meiner Lieblingshobbys ist Tauchen. Und sobald ich ein bisschen mehr als einen Tag Zeit habe, dann versuche ich auch tauchen zu gehen, irgendwo hinzufahren, ganz unterschiedliche Tauchspots zu entdecken. Ich war jetzt erst vor 3 Wochen in Nordmazedonien in einem wunderbaren See, dem Ochridsee, in dem man auch tauchen kann, in dem es auch archäologisch sehr viel zu entdecken gibt. Und ansonsten gibt es auch noch andere Dinge, Sport insbesondere, Tauchen, Tennis spielen, Basketball spielen, Laufen. Also da ist vieles dabei, was so geht. Und es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt ja auch noch ein paar Freunde, mit denen man sich auch mal treffen möchte. Freundschaften muss man pflegen, das nimmt auch Zeit in Anspruch, denn meine Freunde sind relativ verteilt in der Welt.
Okay, das heißt, zuletzt warst du dann auf Tauchurlaub in Nordmazedonien.
Genau.
Schön, wie lange?
Also eine Woche. Ja. Eine Woche war der ganze Urlaub. Tauchen kann man dann ja nur bestimmte Tage. Man sollte 24 Stunden vor dem oder nach dem letzten Tauchgang nicht fliegen. Also muss man einen Tag dazwischen haben. Und von daher waren es doch einige Tage, die richtig spannend waren. 4 Tage mit Tauchen, mit Dingen erleben, der Geschichte Nordmazedoniens und gerade im Ochridsee, die Menschen, die da vor rund 2.500 Jahren gelebt haben, Orte im See auf Stelzen gebaut haben und dort die Artefakte zu finden und mitzugucken, wie Schweizer Forscher insbesondere, aber ein internationales Team dort forscht und diese Zeit ergründet unter Wasser, das ist schon spannend gewesen.
Und warum sollte man nicht tauchen, bevor man fliegt?
Also im Endeffekt hat das damit zu tun, mit dem unterschiedlichen Druck. Je tiefer ich gehe, alle 10 Meter, habe ich 1 bar mehr Druck. In einem Flugzeug ist eben ein geringerer Luftdruck. Und weil sich eben im Körper dann beim Tauchen auch Stickstoff anreichern kann und wenn der zu schnelle Drucknachlass da ist, der Stickstoff dann im Zweifel ausbubbeln kann, kann das zu Verspannungen führen, können sich im Grunde Stickstoffeinlagerungen in verschiedenen Körperteilen wiederfinden. Das kann zu Thrombosen führen in den Beinen, Gelenken, wollen nicht hoffen, dass sowas in der Lunge oder im Gehirn stattfinden kann. Also um da jedes Risiko zu vermeiden, macht man ja schon die Stopps beim Auftauchen, aber um das nicht noch wieder zu gefährden, sollte man auch rund 24 Stunden nicht fliegen. Das ist so eine Daumenregel. Das hängt natürlich davon ab, wie oft ich in den letzten Tagen getaucht bin, wie tief ich getaucht bin, mit was für Gasen ich getaucht bin. Habe ich normale Atemluft gehabt oder habe ich einen höheren Sauerstoffanteil gehabt, um weniger Stickstoff in der Tauchluft zu haben. Also davon hängt das alles ab. Weil die Daumenregel ist, 24 Stunden vor dem letzten Flug nicht getaucht zu haben.
Okay, jetzt haben wir schon über deine Freizeit und deinen Urlaub gesprochen. Wie sieht denn jetzt dann dein Alltag aus? Du hast gesagt, du hast jetzt wieder viel mit der Lehre und Forschung zu tun, turnst noch so ein bisschen hier rum. Wie viel fliegst du denn hin und her oder reist du hin und her?
Also ich habe Vorlesungen in der Regel montags und dienstags. Da kommen natürlich dann Prüfungen dazu, Bachelor- und Masterprüfungen. Ich bin bei uns an der Hochschule auch für den Masterstudiengang verantwortlich, Studiengangsleiter. Da ist dann viel administrative Arbeit an einer Hochschule auch dabei. Unser Studiengang geht 2025 in die Reakkreditierung. Also Studiengänge müssen ja heute immer von Akkreditierungsorganisationen wieder gegengecheckt werden, ob man da alles richtig macht, ob man mit der Zeit geht, ob die Lehre auch den Ansprüchen entspricht. Von daher muss man sich regelmäßig auch als Hochschule mit den Studiengängen einer Überprüfung stellen. Da bin ich dann als Studiengangsleiter für verantwortlich, da die Weichen in die Zukunft zu stellen. Also da nimmt die Hochschule die absolute Priorität ein. Es sind ja auch Arbeiten zu betreuen, Prüfungen abzuhalten. Und jetzt im kommenden Wintersemester beginnt es dann eben wieder bei mir mit allgemeinem Verwaltungsrecht, mit juristischer Methodik und auch mit Europarecht. Das ist so der Schwerpunkt. Einmal im Monat, fast sogar öfters. Wir haben fast sitzungswöchentlich inzwischen, dass wir tagen, ist die G10-Kommission im Deutschen Bundestag. Die tagt immer mittwochs und donnerstags. Und dann probiere ich mir noch ein bisschen Zeit in der Woche für einen Verband zu organisieren, den Reservistenverband, bei dem ich der Präsident bin. Das ist ein Ehrenamt, aber ein sehr forderndes Ehrenamt, weil es ein Verband mit 115.000 Mitgliedern ist, der die Aufgabe vom Deutschen Bundestag mal erhalten hat, alle Reservisten in Deutschland lebenslang zu betreuen. Und das mache ich so ehrenamtlich. Und von daher, dann ist die Woche meistens auch schon wieder rum und das Wochenende ist auch schon einbezogen. Und dann geht die nächste Woche wieder los, montags, dienstags Vorlesungen, dann gegebenenfalls mittwochs, donnerstags G10-Kommission im Deutschen Bundestag und kontinuierlich die Verbandsarbeit, Forschung, man muss ja auch mal Aufsätze schreiben. Ich habe gerade 2 Bücher, die ich in die neuen Auflagen reinbringen will. Da muss man auch gucken, was hat sich getan und muss es überarbeiten und die Verlage sitzen einem im Nacken. Also von daher, da bleibt dann auch wirklich nicht mehr viel Zeit, dass man noch so viel Freizeit planen kann. Aber ein bisschen bleibt, deutlich mehr als wenn man nur Abgeordneter ist.
Wie viele Bücher hast du jetzt schon geschrieben?
Ich glaube, alles in allem sind es 11. Eins ist in der 4. Auflage, eins ist in der 3. Auflage, mehrere sind in der 2. Auflage. Das in der 4. muss jetzt in die 5. Auflage kommen. Da muss ich es bis Weihnachten fertig haben. Und dann kommt hoffentlich Anfang des Jahres noch ein Praxishandbuch Mediation, was ich mit zwei tollen Kollegen herausgebe und mit ganz, ganz vielen Autoren, die ihre Fachbeiträge bereitstellen, weil Mediation ja auch im Bundestag, ich war Berichterstatter für das Mediationsgesetz der CDU-CSU-Fraktion, Mediation so ein Steckenpferd ist, was ich auch schon relativ lange betreue, weil das Beilegen eines Konflikts nicht kontradiktorisch durch ein Gerichtsurteil, sondern durch die Parteien selber, die ihre Interessen herausarbeiten, finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, der dem deutschen Rechtssystem eigentlich relativ fremd ist. Wir Deutschen erwarten immer, dass ein Richter kommt und der dann sagt, du bist schuld, du bist nicht schuld, wie man so im germanischen Tingplatz kannte. Alle halbe Jahre kam der Landesherrscher und der richtete dann die Streitigkeiten, indem er sagte, du warst es oder du nicht. Und dann nahm man das hin und in vielen anderen Kulturräumen, im asiatischen Raum beispielsweise, da ist man mehr auf Verhandeln aus. Da probiert man sich zu einigen, die Parteien probieren eine konsensuale Lösung zu finden. Und das ist ein Grundprinzip der Mediation. Das haben wir seit Jahren auch in Deutschland. Es gibt eine dementsprechende EU-rechtliche Grundlage, die wir auch in deutsches Recht umgesetzt haben, die Mediationsrichtlinie der Europäischen Union. Aber da können wir in Deutschland noch relativ viel lernen und die Techniken, die dahinterliegenden Interessen eines Konflikts herauszuarbeiten, das finde ich unheimlich interessant. Und von daher habe ich mit zwei Kollegen und vielen, vielen, die Beiträge geschrieben haben, ein Praxishandbuch konzipiert, was hoffentlich im nächsten Jahr im Springer Verlag dann auch erscheint.
Warum sind die Deutschen dann nicht so verhandlungsfreudig? Hast du eine Idee?
Ach, das mag unterschiedliche Gründe haben. Das ist sicherlich in der deutschen Geschichte, in der Staatenwerdung, in der Kleinstaaterei seit Jahrhunderten, fast Jahrtausenden zu suchen, in der Abhängigkeit vom Landesfürsten, Lehnsherr, wie auch immer. Also man erwartet dann schon, dass von oben ein Spruch kommt und probiert das nicht gemeinsam zu lösen. Wenn auch kleinere Unfälle im Straßenverkehr in Deutschland stattfinden, dann muss die Polizei kommen. Dann sagt nicht der eine, ich habe es falsch gemacht, wir regeln das jetzt. Sondern meistens ruft man doch die Polizei, die auch nicht viel anderes machen kann. Und ich glaube, da haben wir noch zu lernen. Und bei der Mediation ist das Interessante, dass ja nicht nur irgendeine Lösung gefunden wird, sondern dass die Parteien mit Hilfe des Mediators ihre dahinterliegenden Interessen finden. Und das klassische, ich sag mal, Beispiel, um das deutlich zu machen, ist immer der Streit um die Orange. Jeder will eine Orange haben. Und es kann eben nur einer kriegen, die Orange. Und wenn man dann mal die Interessen herausarbeitet, dann will der eine eigentlich die Schale haben, weil er einen Kuchen backen will. Und der andere will den Saft haben, weil er gerne Orangensaft trinkt. Beide könnten zum Ziel kommen, wenn sie die dahinterliegenden Interessen herausarbeiten würden. Und das versucht die Mediation zu machen und dann zu einer Win-Win-Situation zu kommen. Weil meistens ist es nicht so, dass beide nur genau das Gleiche 1:1 wollen, dass man nur nichts oder alles kriegt, sondern oft kann man auch die dahinterliegenden Interessen zu einem Ausgleich bringen, dass es so eine sogenannte Win-Win-Situation gibt.
Und wer sind dann diese Mediatoren?
Also die Mediatoren sind nach deutschem Recht diejenigen, die eine Mediationsausbildung haben. Es ist erstmal kein geschützter Rechtsbegriff. Jeder kann Mediator werden. Es gibt es auch in den verschiedenen Ebenen. Wir haben das zum Beispiel an Schulen. Schulen bilden ältere Schüler auch zu Pausenhof- oder Schulmediatoren aus, dass man Streitigkeiten, wenn sie vielleicht zwischen den Jahrgangsstufen, zwischen den Schülern existieren, dann vielleicht dementsprechend schlichtet oder mediiert. Da gibt es feine Unterschiede in Begriffen. Und von daher gibt es das vom Pausenhof, vom Schulhof bis in die Wirtschaftsmediation, die Familienmediation bei Ehescheidungen, bei der Frage Täter-Opfer-Ausgleich kann auch mediiert werden oder bei Fragen selbst im Verwaltungsrecht, im öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, bei großen Windparks zum Beispiel, wo viele Interessen der Anlieger, der Nachbarn, der Kommunen, der Grundstücksinhaber, der Stromversorger zum Ausgleich gebracht werden müssen. Da ist Mediation in der Regel ein unheimlich probates Mittel. Also Mediation geht in allen Lebensbereichen. Und der Gesetzgeber in Deutschland hat sich gesagt, um die Qualität zu sichern, führen wir neben dem allgemeinen Begriff Mediator den zertifizierten Mediator ein. Das bedeutet, man muss, um sich zertifizieren qualifizierter Mediator zu nennen, dementsprechend viele Stunden Ausbildung gemacht haben. Man muss Praxisfälle behandelt haben. Man muss auch eine sogenannte Supervision gemacht haben, dass man mit einem Erfahrenen das mal reflektiert, wie man selbst die Parteien anleitet. Erst dann darf man sich hinterher auch zertifizierter Mediator nennen und muss dann auch alle Jubeljahre das wiederholen, nicht die gesamte Ausbildung, aber zum Beispiel die Supervision, um dann auch weiter sich zertifizierter Mediator nennen zu können. Und das ist ein Teil eben der Qualitätssicherung, dass wenn man weiß, ich gehe mit meiner Ehescheidung, mit meinem Verfahren, mit meinem Rechtsstreit, kann auch ein arbeitsrechtlicher Rechtsstreit mit dem Arbeitgeber sein, zu einem Mediator, dass wir in Deutschland auch eine gewisse Qualität dann vorfinden.
Eben wäre ja auch witzig, wenn sich jeder zertifizierte Mediator nennen dürfte, obwohl er es nur selber überprüft und sich denkt, genau. Ja, ich habe Skills.
Habe ich damals auch gedacht, als ich das Gesetz betreut habe. Und das war in dem ersten Entwurf des damaligen Justizministeriums gar nicht geregelt. Das war mehr so eine Begriffsbestimmung. Da hat man gesagt, den Rest lassen wir laufen. Und ich habe gesagt, dann wird Mediation im Ergebnis scheitern, weil es wird auch viele Verfahren geben, die aufgrund der nicht vorhandenen Qualifizierung der Mediatoren nicht gut laufen. Dann werden die Leute Abstand nehmen, weil von einem Rechtsanwalt, von einem Rechtspfleger, von einem Richter, also diesen ganzen juristischen Berufen, da kennen wir eigentlich eine gewisse Qualität, die auch abgesichert ist durch eine Ausbildung, durch ein Studium und die dementsprechende Praxis. Und wenn das beim Mediator nicht der Fall ist, dann werden wir erleben, dass die Leute da Abstand von nehmen. Deswegen müssen wir die Qualität durch eine gute Ausbildung sichern. Und das war mein eigentlich Gegenentwurf zum Entwurf des Justizministeriums. Alle Fraktionen haben das ähnlich gesehen und es war eins der wenigen Gesetze, die im Bundestag in der Legislaturperiode durchgekommen ist mit den Stimmen aller Fraktionen. Oft ist es ja so, dass Koalition und Opposition gegeneinander stimmen, auch wenn es eigentlich eine gute Sache ist, will man ja zeigen, man stimmt nicht mit den anderen. Hier haben dann wirklich alle Fraktionen im Parlament an einem Strang gezogen mit allen Berichterstattern und haben das Justizministerium damals überzeugt, es anders zu machen, als der Regierungsvorschlag war.
Und wann war dieses damals?
Also das Mediationsgesetz war in der Legislaturperiode von 2009 bis 2013. Da ist es dementsprechend entwickelt worden und das war eine ganz spannende Sache, weil wir eine EU-Richtlinie umzusetzen hatten und relativ spät dran waren und es eben dann uns gelungen ist, in der Legislaturperiode, wie gesagt, mit tollen Kollegen, ich erinnere mich noch an Frau Höhnlinger von Bündnis 90 Die Grünen, ich erinnere mich an aber auch einen guten Berichterstatter von der Fraktion Die Linke, an tolle Berichterstatter der FDP aber auch von Kollegen der SPD. Also da waren wirklich gute Kollegen dabei, die das in der Periode davor, aber dann auch in der danach betreut haben, weil die Richtlinie war schon in der Legislaturperiode davor. Also von daher, das war eine runde Sache, muss ich sagen. Und war auch ein schönes Zeichen, dass das Parlament mal einen ganz anderen Ansatz nach vorne bringen kann. Und das Justizministerium war hinterher, glaube ich, sogar ganz glücklich.
Ja, das ist doch schön, wenn man alle glücklich macht.
Ich glaube auch.
Okay, du hast dann auch von der G10-Kommission gesprochen, die dich mittwochs und donnerstags beschäftigt. Mhm. Wofür steht G10?
Also das kann ich soweit noch sagen. Gleich muss ich immer aufpassen, weil das natürlich mit geheimen Sachverhalten zu tun hat. Aber das ist, kann man relativ klar und deutlich und transparent sagen. G10 steht für Artikel 10 des Grundgesetzes. Und der Artikel 10 des deutschen Grundgesetzes regelt das Brief- und Fernmeldegeheimnis. Ist also eines der Grundrechte, was deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben und Personen, die sich im Bereich der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Und wenn die Nachrichtendienste des Bundes in diesen Artikel, in dieses Grundrecht eingreifen wollen, durch sogenannte Beschränkungsanordnung, man sagt langläufig, wenn sie abhören wollen, dann müssen die erst die G10-Kommission fragen. Also jede Abhörmaßnahme gegen einen Bundesbürger, zum Beispiel wenn das Telefon abgehört werden soll oder die E-Mail-Adresse oder, dann muss man erst die G10-Kommission um Erlaubnis bitten. Also wir genehmigen die einzelnen Abhörmaßnahmen der Nachrichtendienste des Bundes. Macht kein Richter, bei der Polizei machen das Richter, bei uns macht das die G10-Kommission bei den Nachrichtendiensten.
Okay, gibt es da Parameter, nach denen das entschieden wird?
Na klar, die Frage ist, ist da ein plausibler Sachverhalt vorgetragen, der entsprechende Anhaltspunkte bietet, dass zum Beispiel der Extremismusvorwurf da ist, dass eine staatsgefährdende Handlung da ist, ein Anschlag geplant wird. Also dafür, wo die die Nachrichtendienste des Bundes, also Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst zuständig sind, wenn die Aufgabenbereiche eröffnet sind, und entsprechende Erkenntnisse plausibel vorgetragen, dass das auch von Deutschen oder einer deutschen Mobilnummer oder einer deutschen E-Mail-Adresse stattfindet, dann genehmigen wir ein entsprechendes Abhören. Und dann muss ich natürlich auch nach einer Zeit ein gewisser Erkenntnisgewinn einstellen. Wenn das alles nichts bringt, muss man es dann irgendwann wieder einstellen. Dann genehmigen wir keine Verlängerung.
Wer sind wir? Also wie groß ist die Kommission? Wer ist da so dabei?
In der Kommission sind 8 Mitglieder und es sind die Fraktionen im Bundestag vertreten. Da wir nicht so groß sind, nicht alle, also bei 4 Mitgliedern, 4 Stellvertretern ist die AfD und die Fraktion Die Linke nicht dabei. Aber grundsätzlich sind Regierung und Koalition dementsprechend vertreten. Und wir tagen auch immer alle gemeinsam. Kann natürlich mal einer krank sein oder nicht da sein. Und dann hören wir uns die Anträge an und beschließen dann darüber.
Okay. Und es ist ohne AfD und Die Linke. Woran liegt das?
Die sind zu klein, um noch einen ganzen Sitz in diesem Gremium zu kriegen. Da das Gremium eine bestimmte Größe eben nur hat, fallen die halt von ihrer Größe halt weg. Okay. So ist das dann normal. Und es besteht jetzt auch nicht zwingend ein Anspruch darauf, wie bei anderen Ausschüssen, dass jede Fraktion zumindest mit einem vertreten ist, weil hier nur das grundsätzliche Verhältnis Koalition und Opposition abgebildet sein muss, insbesondere eine Opposition, die ja auch die Dienste, die Teil der Regierung, der Exekutiven sind, kontrollieren muss. Also nur Koalitionsabgeordnete, das wäre sicherlich nicht im Sinne einer parlamentarischen Kontrolle der Dienste. Aber es kommt jetzt nicht auf eine bestimmte Fraktion an.
Hm. Inwiefern unterscheidet sich dann so eine G10-Kommission vom parlamentarischen Kontrollgremium?
Also wir erteilen die Beschränkungsanordnung, also die Abhörgenehmigung, mal umgangssprachlich gesagt. Das parlamentarische Kontrollgremium geht nicht so in die Einzelfallprüfung rein, sondern kontrolliert grundsätzlich, ob die Dienste ihre Arbeit im Rahmen der gesetzlichen Regeln machen. Also die schauen, macht der Bundesnachrichtendienst, der Verfassungsschutz und der militärische Abschirmdienst genau das, was der Gesetzgeber ihnen als Kompetenzen zugebilligt hat? Machen die noch andere Sachen, die sie nicht dürfen? Oder machen sie das, was sie dürfen, nicht gut? Das hinterfragt das parlamentarische Kontrollgremium.
Und wenn man da feststellt, dass die Leute nicht das machen, was sie tun sollten, wie geht man denn dann da vor?
Also erstmal ist das dann natürlich ein klarer Rechtsverstoß. Dann kommt die Frage, hat es da auch Rechtsverletzungen Dritter gegeben, zum Beispiel von Bundesbürgern? Oder ist einfach in Anführungsstrichen nur nicht das bei rausgekommen, was man sich gewünscht hat? Dann muss es die entsprechenden Korrekturen geben. Also entweder muss es dann Korrekturen an den gesetzlichen Grundlagen geben. Das hat es öfters in der letzten Zeit, insbesondere durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, zum Beispiel bei der sogenannten Auslandsauslandsüberwachung des Bundesnachrichtendienstes. Da hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, man muss auch die Rechte von Ausländern beim Abhören im Ausland stärker berücksichtigen, insbesondere wie sie auch das deutsche Grundgesetz dementsprechend beinhaltet. Man kann nicht einfach sagen, och, für die gilt nichts. Hat übrigens auch keiner gesagt, aber das Bundesverfassungsgericht hat noch in seiner Rechtsprechung betont, auch die deutschen Grundrechte gelten und sind zu berücksichtigen, wenn deutsche Dienste Ausländer im Ausland abhören. Da kann man juristisch trefflich drüber streiten, aber es ist ja kein juristisches Seminar hier. Aber nichtsdestotrotz, es musste eben die entsprechende gesetzliche Grundlage nachgeschärft werden. Das ist eine dementsprechende mögliche Folge daraus. Und eine andere ist einfach, dass die Handlungsweisen, die Praxis des Dienstes in den internen Abläufen nachgeschleift wird. Und das hat auch regelmäßig stattgefunden. Also ich war ja vorher auch im parlamentarischen Kontrollgremium. Von daher kenne ich beide Gremien. Und da muss ich schon sagen, es findet schon eine eine wirklich gute Kontrolle der Dienste statt. Das heißt nie, dass Dienste einwandfrei arbeiten. Die Zeiten ändern sich auch. Hätten wir jetzt vor 30 Jahren hier gesessen, hätten wir einen Großteil der Digitalisierung noch gar nicht miterlebt. Heute reden wir über Going Dark, dass Dienste halt bestimmte Sachen gar nicht mehr überwachen und sich angucken können, weil die Digitalisierung eben einen hohen Teil von Verschlüsselung mit sich bringt und so viele Dienste eben im Spiel sind, dass man kaum noch weiß, wie kann man denn möglicherweise Extremisten überhaupt noch überwachen. Vor 30 Jahren hatten wir ganz andere Themen und Hintergründe. Und so wie sich die Zeit verändert, gibt es natürlich auch immer wieder Punkte, wo man sagen muss, hey, da müssen die Dienste auch in die Schranken verwiesen werden. Andererseits müssen wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie können die Dienste ihre Arbeit machen. Denn wir wollen natürlich, dass Rechts- und Linksextremisten, dass Islamismus auch aufgedeckt wird, dass die Leute gefunden werden, dass sie gegebenenfalls dann hinterher hoffentlich auch gerichtlich verurteilt werden. Wir wollen wissen, wie extremistische Gruppierungen beispielsweise an Gelder drankommen, wo, wenn es zum Beispiel vom Ausland kommt, wo Spendengelder herkommen. Wir wollen aber auch wissen, gibt es extremistische Tendenzen vielleicht in staatlichen Organisationen wie Polizei oder Bundeswehr. Wir möchten, dass die staatlichen Akteure, aber auch jeder auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Da, wo das nicht der Fall ist, haben wir aus den Erfahrungen gerade auch der NS-Zeit unsere Dienste so aufgestellt, dass sie im Vorfeld Alarm schlagen, wenn dort Tendenzen sind. Die Polizei kommt dann ins Spiel und die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, wenn sich eine konkrete Gefahr herausstellt oder gegebenenfalls repressiv diese schon dementsprechend sich realisiert hat. Die Dienste sind etwas im Vorfeld angesiedelt. Die sagen, hey, wir gucken uns das an, machen auch jedes Jahr zum Beispiel wieder Verfassungsschutz, den Verfassungsschutzbericht, um Gefahren aufzuzeigen, Tendenzen, um auch davor zu warnen.
Okay, und du hast jetzt gesagt, vor 30 Jahren gab es da andere Möglichkeiten. Warst du denn schon vor 30 Jahren mit den Geheimdiensten des Landes oder Bundes
betraut? Nein, vor 30 Jahren war ich noch im Studium, habe mich zwar als Student damit beschäftigt und natürlich auch schon interessiert ein bisschen, wie einen, glaube ich, Nachrichtendienste, Geheimdienste, Spionage und jeder, der James Bond mag, grundsätzlich interessieren. Aber wir wissen natürlich alle, damals gab es Tatort und Derrick im Fernsehen und die haben dann auch mal den Verbrecher abgehört, dann liefen so runde Magnettonbänder und alle hatten ganz große, dicke Kopfhörer auf und dann wurde eben das Telefon in der Postzentrale, die damals im öffentlichen Dienst war und die Mitarbeiter waren verbeamtet, mitgeschnitten mit zwei Stöpselchen und dann wurde das hinter dem Gericht abgespielt. So geht das heute eben nicht mehr. Heute telefonieren wir im Zweifel über Messenger-Dienste, verschlüsselt, kann auch mal übers Telefon noch sein. Aber wenn Leute etwas Verschwiegenes zu erzählen haben, dann finden sie eine unzählige Anzahl von Kanälen, die sie nutzen können, die es den Diensten der Polizei und den Gerichten unheimlich schwer macht, da wirklich auch noch Dinge mitzubekommen. Das ist eben ganz anders. Ich sag mal, früher, so zur RAF-Zeit, hat man eine Wanze irgendwo versteckt in der Telefonhörmuschel oder in der Sprechmuschel. Da muss man ins Handy erstmal drankommen. Da reden wir über Backdoors. So eine Wanze in der Sprechmuschel eines alten Telefons ist deutlich einfacher zu machen als eine Backdoor, um Daten auf einem Handy abzugreifen. Und man muss natürlich sagen, durch die massenhafte Datenübertragung kommen wir auch in Grundrechtsdiskussionen, weil die Backdoor nicht zielgerichtet gegen einen einzelnen Verbrecher oder Extremisten eingesetzt wird, der betrifft unser aller Handys. So, und da kommen wir natürlich alle mit irgendwie als Kollateralschaden mit in Betracht, weil unsere aller Backdoor auf dem Handy im Zweifel nicht geschlossen wird, weil man ein paar Bösewichte finden will. Und das führt zu ganz anderen Diskussionen, als wir sie früher hatten.
Wie funktionieren diese Backdoors?
Also Backdoors ist eine Möglichkeit, um an Daten auf dem Handy zu kommen, weil in der Zwischenphase, also zwischen dem Sender und dem Empfänger, die Daten ja verschlüsselt sind, wenn ich mich also irgendwo in ein Glasfaserkabel dazwischen hacke, kriege ich nur ein unkoordiniertes Sammelsurium von Einsen und Nullen, das kann ich nicht entschlüsseln. Ich muss also auf das Handy kommen, um bevor die Verschlüsselung eintritt, die Daten lesen, sehen und auswerten zu können. Und dann sind eben verschiedene Programmierungen, seien es Apps, seien es Betriebssysteme auf den digitalen Endgeräten, haben halt Programmierfehler. Und über die Fehler kann ich halt meine eigene Software auf das Gerät einschleusen, die dann zum Beispiel in schneller Abfolge Screenshots vom Handy macht und dementsprechend Daten rausleitet oder die es möglich macht, zum Beispiel Messenger-Dienste oder sowas eben mitzulesen, bevor es dann eben verschlüsselt rausgeht durch die ganze Welt und ich eben nur unverschlüsselt auf dem Sendegerät oder unverschlüsselt auf dem Empfängergerät was nachlesen und mitlesen kann. Und deswegen braucht es das Aufspielen dieser Software, was über sogenannte Backdoors geht, oder es geht über den physischen Zugriff der Endgeräte. Da muss man natürlich auch sagen. Also nicht über eine hochkomplizierte Backdoor, sondern beim Handy ist das immer etwas komplizierter, zumindest bei Apple-Geräten, weil die weder gut aufschraubbar sind, noch gut handelbar sind. Das geht bei anderen Systemen etwas leichter, aber natürlich gibt's auch Computer und andere Endgeräte. Und am Computer habe ich unendlich viele Schnittstellen wie USB-Zugänge und so weiter. Und dann kann ich natürlich physisch auf diesem Computer auch eine Software aufspielen. Ja. Und dann eben dadurch mitlesen.
Im Zweifel merkt man das als Nutzer ja nicht mal.
Das merkt man nicht als Nutzer. Wenn man es merkt, wäre es ja auch bei Kriminellen blöd. Dann würden sie ja auch über dieses Gerät nicht weiter telefonieren oder E-Mails schreiben. Natürlich muss es ein bisschen tricky programmiert sein, weil das Gerät soll nicht langsamer werden. Das soll keine Fehlfunktionen haben. Also das ist überhaupt nicht trivial und nicht einfach. Deswegen wird das auch wirklich nur, und da vertraue ich auch den Diensten und der Polizei, wirklich nur bei schweren Fällen der Kriminalität und des Extremismus genutzt, mal eben irgendein, der geringe Delikte begangen hat, damit reinzuziehen, ist einfach viel zu aufwendig, viel zu kompliziert. Und die Maßnahmen sind unheimlich arbeitsintensiv für Dienste oder Polizei. Da wählt man schon genau aus. Also ich glaube, deutschlandweit sind die ganzen Maßnahmen in einem sehr geringen Bereich.
Okay. Du hast jetzt auch gesagt, ihr seid da diese 8 Mitglieder in der G10-Kommission und wenn du keiner bist, müssen das logischerweise keine MdBs sein, oder?
Genau, also das müssen in der G10-Kommission müssen keine sein, es können. Ah, ja. Es gab auch mal Zeiten, in denen es Personenidentitäten gab, als Mitglied im PKGR, auch Mitglied in der G10-Kommission zu sein. Da haben die das mal gewesen sind, aber sehr schnell festgestellt, dass in beiden Gremien zu sitzen sehr arbeitsintensiv ist. Das ist natürlich interessant, diese nachrichtendienstlichen Informationen von beiden Seiten mit beiden Schwerpunkten mitzuerleben. Kriegt man ein sehr ausführliches, sehr rundes Bild über die Dienste. Aber es ist einfach irgendwann zu arbeitsintensiv, weil, ich sag mal, der Abgeordnete kann ja nicht nur in einem oder zwei manchmal Ausschüssen sitzen, also die im parlamentarischen Kontrollgremium sind oft noch im Innenausschuss. Wenn dann noch so ein forderndes Gremium wie die G10-Kommission dazukommt, wann soll ich dann noch ins Plenum gehen? Wann soll ich dann noch, Debatten folgen oder selber im Plenum reden? Ich muss auch in Fraktionssitzungen gehen, ich habe auch meine AGs und so weiter. Also irgendwann haben dann die Kollegen, die noch Abgeordnete im Bundestag waren, gesagt, nee, die G10-Kommission schaffe ich auch nicht mehr. Sodass sich eingespielt hat, dass da meistens erfahrene ehemalige Abgeordnete drin sitzen.
Und wann war dieses irgendwann? Also wann wurde das so?
Also ich glaube, mich recht erinnern zu können, dass noch in der letzten Legislaturperiode ein Kollege eine kurze Zeit zu Anfangs der Legislaturperiode in beiden Gremien war.
Aber offenbar nur.
Irgendwie habe ich gerade den Namen vergessen.
Okay. So, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht über die Themen, über die wir reden wollen. Aber ich würde jetzt erstmal kurz zu einem anderen Punkt kommen. Du hast dich, glaube ich, für ein soziales Pflichtjahr oder sogar für die Wehrpflicht ausgesprochen, richtig?
Ja, genau. Ich habe 2011, als im Bundestag die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, gegen die Aussetzung gestimmt, als einziger Unionsabgeordneter. Ich habe das damals auch zu Protokoll gegeben. Bin ich jetzt ganz froh drüber, weil man es eben noch findet in den Protokollen. Die Debatte war relativ kurz, der Bundestag war leider nicht voll besetzt und schwupps war die Wehrpflicht ausgesetzt. Die Begründung war damals, und so steht es auch im Vorwort vom Gesetz zur Aussetzung der Wehrpflicht, dass wir nur noch umgeben sind von Freunden, dass wir im Rahmen einer Friedensdividende davon ausgehen, dass auch sich das immer weiter in der Welt entwickelt, dass man nicht mehr mit Waffen versucht, Auseinandersetzungen zu lösen, sondern dass die Welt sich immer friedlicher entwickelt, auch Russland Teil der NATO-Partnerschaft ist. Und deswegen brauche man ja eigentlich auch so eine große Bundeswehr gar nicht mehr und die Wehrpflicht sowieso nicht. Da habe ich gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Wir schaffen aber Strukturen ab, die wir dann in Jahrzehnten erst nur wieder aufbauen können im Falle des Falles. Und deswegen würde ich die Wehrpflicht nicht aussetzen, ich würde sie nur deutlich besser gestalten. Ja. Nachdem die Friedensdividende noch einige Jahre gut gegangen ist, eigentlich drei, man schon am Jugoslawien-Konflikt und den Kriegen, die daraus resultierten, erkennen konnte, dass Krieg auch mitten in Europa möglich ist, hat man dann spätestens durch die Annexion der Krim erkannt, dass irgendwie die Welt doch nicht immer friedlicher wird, dass es doch militärische Auseinandersetzungen gibt. Und spätestens, glaube ich, jetzt, seit dem Februar diesen Jahres, erkennen wir, wie nah uns Kriege in Europa kommen können. Ich sehe immer noch keine friedliche Situation in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens, im Kosovo, in Nordmazedonien, in Serbien, Bosnien-Herzegowina, in Kroatien. Dort haben wir immer wieder Gruppen, die den Hass gegen die anderen anheizen, ankurbeln. Da ist eine militärische Präsenz und das Auseinanderhalten der Gruppen einfach notwendig, damit es da nicht wieder zu Reibungen und gar zu Krieg kommt. Man muss leider sagen, Russland zündelt auch in manchen Bereichen Europas, sei es Moldawien, der Konflikt Transnistrien, sei es im ehemaligen Jugoslawien, sei es in anderen Regionen. Also, dass da immer wie selbstverständlich Frieden herrscht, sehe ich leider nicht. Das wäre wünschenswert. Weil das sehen wir auch gerade jetzt in der Ukraine. Krieg ist unheimlich schlimm. Es gibt keine Gewinner. Das soll man auch nicht meinen, dass es Kriegsgewinner gibt. Diesen Begriff finde ich absolut verfehlt. Es gibt nur Verlierer im Krieg. Unendlich viele Menschen leiden und sterben. Deswegen muss man alles dran setzen, Krieg zu vermeiden. Aber es gibt eben immer wieder Personen oder auch politische Führer, die das anders sehen. Und deswegen hätte ich die Wehrpflicht nicht ausgesetzt, weil die ureigenste Aufgabe eines jeden Staates ist die Sicherung der staatlichen Integrität. Über alle anderen Staatsaufgaben können wir diskutieren. So wichtige Staatsaufgaben wie der Sozialstaat, Gesundheitswesen und, halte ich für total wichtig. Aber man kann darüber diskutieren. Die staatliche Integrität, das ist die Kernaufgabe. Wenn es die nicht gibt, gibt es den Staat nicht mehr, dann gibt es irgendwas anderes. Alle anderen Aufgaben kommen danach. Und die kann eigentlich nur das Militär leisten. Also sprich, unsere Aufgabe Deutschlands ist es eigentlich, erstmal diese staatliche Integrität zu sichern, und dafür ist die Bundeswehr da. Alle anderen Aufgaben, in Mali zu sein oder in Afghanistan oder sonst wo, halte ich dann erstmal für was anderes. Da kann man auch drüber reden, wenn es deutsche Interessen sind. Aber die ureigenste Aufgabe eines Militärs ist, die staatliche Integrität zu sichern und nicht überall in der Welt rumzutingeln. Ich glaube, dass die zweite Ebene für Deutschland die Sicherheit in Europa sein sollte. Wir sind der größte Profiteur von Europa. Wir sind geostrategisch in der Mitte. Das bevölkerungsreichste Land, haben am meisten Vorteile durch die Europäische Union. Deswegen sollten wir auch neben der eigenen Landesverteidigung als zweite Aufgabe die Sicherheit in Europa beisteuern im Rahmen des Burden Sharings. Und danach kommt dann irgendwo noch in der Welt zu sein. Das haben wir jahrelang nicht so gesehen. Wir haben die Landes- und Bündnisverteidigung ignoriert, da waren ja nur noch Freunde da. Und sind dann mit unseren Bündnispartnern oder anderen in Auslandseinsätze gegangen, weil wir da irgendwie nicht Nein sagen konnten oder wollten. Aber die deutschen Interessen haben wir nie definiert, weil das war ja irgendwie auch nicht schicklich. Von daher hat sich das ein wenig geändert, der Blick. Wir sehen wieder, dass man Landesverteidigung machen muss. Wie gesagt, ich sehe das als ureigenste Aufgabe des Militärs. Dafür braucht man es und nicht, um in der Welt rumzutingeln. Das möchte ich aber nicht mit aktiven oder Berufssoldaten machen, weil wir sonst so viele davon bräuchten. Wir hatten Ende der 80er Jahre fast rund 500.000 aktive Soldaten und 1,2 Millionen Reservisten in Deutschland. 500.000 aktive Soldaten. Die DDR damals war fast als Militärstaat organisiert. Manche würden sagen, war als Militärstaat organisiert. Ich möchte keinen Militärstaat in Deutschland haben. Ich möchte nicht einen überall im Leben durch Militär geprägten Staat haben. Und ich habe ein sehr positives Bild des Militärs und der Bundeswehr. Deswegen glaube ich, wenn wir eine beschränkte Menge an aktiven Soldaten haben wollen, wir haben zurzeit 185.000, wollen 203.000 haben als Ziel. Wenn wir um den Dreh vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal 250.000, ich glaube 350.000 wären notwendig, aber da redet keiner von, aber ich sag mal 250.000 aktive Soldaten hätten, dann bräuchten wir trotzdem eine Vielzahl von Reservistinnen und Reservisten. Mhm. Weil mit 250.000 Soldaten kann ich die Grenzen Deutschlands, die sind zu groß, nicht sichern. Wir können ja gleich noch vielleicht auf den Ukraine-Konflikt zu sprechen kommen. Da wird sich auch zeigen, dass Russland mit so wenigen Soldaten nie die Ukraine einnehmen kann. Das ist ein illusorisches Bild. Und wir werden nicht die Bundesrepublik Deutschland nachhaltig mit so wenig Soldaten schützen können. Das müssen wir aber auch nicht, wenn wir aufwuchsfähig sind durch Reservisten. Und die gibt's nur, wenn wir die Wehrpflicht haben. Also ich meine, dass man die Wehrpflicht braucht, damit wir verteidigungsfähig sind. Ich glaube, das ist der einzige Grund, und so haben es auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes so gesehen, der einzige Grund, warum ich jungen Menschen ein Jahr vom Leben wegknapsen kann. Weil ein Dienst für die Gesellschaft ist sicherlich erstrebenswert. Das ist ehrenvoll und das ist gut und da lernt man auch viel. Einer, der das nicht will, dem steht es in einem freiheitlichen Staat aber auch frei, sich einfach irgendwo in ein Café zu setzen und den Tag einen guten Tag sein zu lassen. Das kann ich, auch wenn ich es, sagen wir mal, moralisch, ethisch für nicht der Gemeinschaft dienlich finde, muss ich es einem zubilligen. Ich kann es nur machen, ein Jahr, wenn wir von einem Jahr reden, den jungen Leuten zu nehmen, wenn man es für die staatliche Integrität braucht. Wenn man sagt, wir können im Fall des Falles unser Land nicht verteidigen, wenn wir nicht junge Leute auch, ich sag mal, sicherheitspolitisch, militärisch dementsprechend bilden. Und dann kann ich natürlich darüber diskutieren, wie gestalte ich das Ganze aus? Weil das Problem mit der Wehrpflicht war ja Anfang der 2000er bis 2011, dass die Musterungen nicht mehr erfolgten, keine Wehrgerechtigkeit gegeben war und dass ein erheblicher Teil des Dienstes auch nicht besonders sinnvoll war, muss man auch mal sagen. Und dann muss ich sagen, dann kann man jungen Leuten eben nicht das Jahr nehmen und kann sagen, dann hockt euch mit dem Kasten Bier in eine Stube. Das dient weder der Verteidigungsfähigkeit des Landes, noch dient es der individuellen Weiterbildung und Bildung. Also dann muss ich auch sagen, wir gestalten den Dienst so aus, dass die verteidigungs- und sicherheitspolitische Notwendigkeit der Ankerpunkt ist, dass wir dann aber erhebliche Freiheiten einräumen, wo man etwas tut, sei es bei der Bundeswehr, sei es im Katastrophenschutz, sei es im Zivilschutz, sei es beim THW, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz. Also dann kann ich wirklich die ganze Bandbreite eröffnen, weil all das werden wir in einem Spannungsfall oder vielleicht sogar in einem Verteidigungsfall benötigen. Zivilschutz, Katastrophenschutz, wissen wir kaum noch, was das ist, by the way. Das haben wir gemerkt, als keine Sirenen auf den Häusern mehr funktionierten. Also all das Dinge, die wir im Falle des Falles als Kompetenzen wieder haben müssen, wo wir uns jetzt überlegen, wie kriegen wir das wieder hin? Und ich glaube, alleine mit Hauptamtlichen, die das Vollzeit beruflich machen, werden wir das nicht wuppen. Und deswegen müssen wir für so einen Fall Ehrenamtliche wieder einbinden. Und das ist übrigens das, was in so einem schlimmen Fall wie der Ukraine auch die Ukraine gerade machen muss. Die holt ja nicht nur ihre Armee, die sie hatte, die holt jeden jetzt zu den Waffen, um die Freiheit und die territoriale Integrität dieses Land zu verteidigen.
Du hast jetzt von Soldaten und Reservisten gesprochen. Wo genau liegt denn der Unterschied jetzt von Laien?
Also ein Soldat ist der, der in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis der Bundeswehr steht. Da gibt es die Zeitsoldaten, die sich auf mehrere Jahre verpflichten, zum Beispiel für 6, 8 oder 10 Jahre oder 4 Jahre oder 2 Jahre. Oder eben Berufssoldaten sind, dann das ganze Leben bis zur Pension machen. Und es gibt die Reservisten, die mal in einem militärischen Arbeitsverhältnis waren, also Soldaten waren, dann ausgeschieden sind, aber die Altersgrenze von 65 noch nicht überschritten haben. Dann können sie kontinuierlich üben und sich wieder einbringen, werden militärisch fit gehalten und könnten dann im Falle einer Mobilmachung auch in bestimmte Strukturen wieder rein. Also Kompanien und Bataillone wieder auffüllen und dann zum Beispiel die Heimat verteidigen, sichern. Da hatten wir in Zeiten des Kalten Krieges erhebliche Strukturen, die dann aufgewachsen wären, die dann an der Grenze verteidigt hätten. Und das ist eben der Kern Landesverteidigung. Die sind auch nicht dafür da, um gegebenenfalls irgendwo in Afghanistan, Mali, im Irak zu kämpfen, sondern die haben dann oft ihre zugewiesenen geografischen Bereiche in der Heimat, die sie dann gegenüber Feinden unterschiedlicher Art verteidigen würden. Das kann der große Angriff mit Panzerregimentern etc. sein. Das können aber auch zum Beispiel hybride Strukturen sein, dass Kämpfer getarnt, in Zivil, ohne Uniform in eine Region eindringen, Wasserwerke zerstören, Elektroinstallationen dementsprechend sprengen oder aushebeln. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man Sabotageakte machen kann. Und auch dafür, für die Sicherung, da sind solche Kräfte für da.
Okay, jetzt hast du die magische Altersgrenze von 65 erwähnt. Ich habe mitbekommen, wir haben auch letztes Jahr darüber gesprochen, dass es einen Antrag gab, dass das Höchstalter Na, nicht ganz aufgehoben, aber irgendwie verändert werden soll. Wie ist denn da Stand der Dinge?
Ja, also ich glaube, dass es schon eine Altersgrenze geben muss, was das aktive Arbeitsleben betrifft. Da ist es auch gut, weil der Job eines Soldaten ist ein sehr körperlich fordernder Job, dass dann irgendwann auch mal mit 65 spätestens die Soldatinnen und Soldaten in Pension gehen können. Und das muss auch für Reservisten gelten, die dann regelmäßig ja ihren Dienst leisten, neben dem normalen Job noch einen körperlich fordernden Job machen in der Reserve. Die müssen irgendwann auch mal sagen können, jetzt darf ich auch mal Schluss haben und werde nicht mehr herangezogen oder übe regelmäßig. Das, was gewünscht war, weil viele der Reservisten auch noch im Ehrenamt tätig sind, Dinge begleiten, unterstützen und das ja freiwillig machen, dass sie dann noch länger mit anpacken dürfen, wenn die Freiwilligkeit gegeben ist, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit gegeben ist und wenn der Bedarf gegeben ist. Insbesondere bei Corona war das der Fall, dass wir einen sehr fitten Oberstarzt hatten, der gerade pensioniert war, also Oberstarzt der Reserve, aber über 65, und dann kam Corona und er sagt natürlich, ich kann direkt mit anpacken und impfen, ich bin fit wie Turnschuh. Und dann alle aber sagten, ja, aber die Uniform darfst du nicht anziehen, dann musst du im Trainingsanzug kommen. Weil du bist ja jetzt über 65 und dann bist du jetzt auch kein Soldat mehr, sondern müssen wir jetzt erstmal überlegen, wie du als Contractor hier reinkommst. Und er sagte, das ist doch Quatsch. Also ich habe vor ein paar Tagen war ich noch mitten dabei und jetzt könnte ich als Reservist, und mir geht es auch gar nicht ums Geld, mit anpacken in der Struktur. Und da tut man sich jetzt ein bisschen schwer. Ich glaube, weil man sich einfach Sorgen macht, dass dann irgendwer kommt und sagt, ach, dann können sie auch noch bis 66 oder 67 oder 68. Ich glaube, die Debatte will den Soldatinnen und Soldaten, das geht ja für Polizistinnen und Polizisten und andere Berufe auch nicht anders, überhaupt keiner in unserem Land aufdrücken. Jeder weiß, was die Männer und Frauen wirklich geleistet haben über das Leben. Aber wer freiwillig noch mit anpacken möchte, das Angebot sollte man dankend annehmen und nicht sagen, nö, geht nicht. Also da sind wir noch in der Diskussion. Es gibt dann leider noch keine Lösung. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass diese drei Kriterien entscheidend sein werden. Freiwilligkeit, körperliche Leistungsfähigkeit und Bedarf.
Das heißt, man ist da in Gesprächen, oder?
Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe des Reservistenverbandes, also der die Interessen der Reservistinnen und Reservisten in Deutschland vertritt, mit dem Verteidigungsministerium. Das ist dann oft sehr bürokratisch, nicht weil das Ministerium dabei sind, sondern weil es eben alles in Gesetzen irgendwo in Verordnungen geregelt ist und man muss dann eben gucken, dass man jeden Fall auch berücksichtigt und weil dann viele mitsprechen. Ich glaube aber, und das traue ich auch der Ministerin zu, die ein großes Herz für die Reserve hat und ich glaube auch einen guten Weitblick, wie das Verhältnis aktiver Truppe und Reserve ausgestaltet werden muss, dass sie bei Zeiten dort auch eine klare Regelung treffen wird.
Okay. Wie wird man denn eigentlich Reservist?
Also Reservist wird man, jetzt mal ganz, ich sag mal von der Theorie gesprochen, wenn man mindestens einen Tag in der Bundeswehr gedient hat und nicht unehrenhaft entlassen ist. Dann ist man schon Reservist. Ob man 2 Jahre gedient hat oder 5 oder 10, das ist erstmal egal. Das Alter ist auch egal. Auch mit 70 bin ich noch Reservist. Die Bundeswehr sagt, eine Uniform darfst du dann nicht mehr tragen, egal wie fit du bist. Also das ist diese Altersgrenze 65. Aber Reservist ist man grundsätzlich, wenn man mindestens einen Tag in der Bundeswehr gedient hat und nicht unehrenhaft entlassen ist. Deswegen haben wir auch 10 Millionen Bundesbürger, die diesen Status haben. 10 Millionen Reservistinnen und Reservisten in Deutschland. Das ist schon eine richtige Masse.
Ja, ist jetzt nicht ganz so wenig.
Genau.
Okay. Gibt es denn Leute, die nur irgendwie mal probehalber bei der Bundeswehr waren und dann den Status haben?
Also gibt es alles. Es gibt die eine sogenannte Infowehrübung gemacht haben. Das haben wir insbesondere für kommunale Entscheidungsträger oder auch Politiker oder andere, die dann mal eine Kurzwehrübung machen, auch einen vorläufigen Dienstgrad kriegen und dann aber auch mit diesem vorläufigen Dienstgrad in den nächsten Jahren weiter in bestimmten Funktionen üben können. Wir haben die Zeitsoldaten, die sich auf 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre verpflichten und dann ausscheiden. Wir haben diejenigen, die gerne im Heimatschutz dienen wollen, also die freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz leisten, die dann weniger als ein Jahr machen und dann die folgenden Monate auffüllen, indem sie jedes Jahr wiederkommen in den Heimatschutz. Und wir haben sogar für die noch gar nicht bei der Bundeswehr waren und es aber Interesse daran haben, die Ausbildung zum Soldaten der Reserve. Also die werden dann direkt von 0 auf 100 Reservist, indem sie natürlich eine sehr ausführliche Ausbildung machen müssen. Es ist wie eine Grundausbildung, die aber in einzelnen Etappen ist, sodass man das parallel zum Beruf leisten kann. Die ist also dann nicht wie früher 3 Monate am Stück Grundausbildung und dann nochmal wie zu meiner Zeit dann nochmal 12 Monate die weiterführende Ausbildung, sondern dann ist es auch so, dass man sagt, das mache ich in einzelnen Wochen und Wochenenden, bis ich diese Qualifikation der Grundausbildung zumindest erreicht habe, und dann übe ich in den jeweiligen Funktionen weiter. Also die Ausbildung zum Soldaten der Reserve gibt es auch noch.
Kann das jeder machen?
Kann jeder machen. Also er muss natürlich die körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen. Das muss man eben sagen. Der Beruf in Anführungsstrichen als Soldat, und das gilt auch für Reservistinnen und Reservisten, hat auch eben ein bisschen was mit körperlichen Fähigkeiten zu tun. Das ist auch eine Frage der Sicherheit und der Fürsorge. Also wer im Gefecht mit seiner Gruppe besteht und wenn es auch irgendwann im Fall des Falles der Landesverteidigung sein soll, der muss natürlich auch mal einen Stellungswechsel machen können. Sonst wird er einfach erschossen in seiner aufgeklärten Stellung. Und von daher muss eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit gegeben sein. Man muss sein Maschinengewehr tragen können, man muss seine persönliche Ausrüstung tragen können, man muss auch ein paar Kilometer marschieren können. Und man soll auch durch diese Belastung dann nicht irgendwann plötzlich mit dem Herzinfarkt liegen bleiben. Aber wenn das alles gegeben ist, dann steht dem nichts entgegen. Und dann kann man auch in alle Laufbahngruppen hinein. Da kann man in die Mannschaften rein, in die Unteroffiziere, in die Offiziersdienstgrade. Dann kann man sich da wirklich entwickeln. Und es gibt inzwischen so unterschiedliche Berufswege in der Bundeswehr. Von einem, der als Soldat der Reserve dazugekommen ist, dann sehr viel geübt hat, dann sogar Wiedereinsteller geworden ist, auf Zeit bei der Bundeswehr, dann raus, dann wieder rein, als Berufssoldat. Also es gibt da ganz unterschiedliche Wege, wie man in welchem Verhältnis zur Bundeswehr sein kann. Und das zeigt eben auch, dass die Bundeswehr da schon ein bisschen die Zeit erkannt hat und aber auch gleichzeitig, wie flexibel und wie unterschiedlich die Lebenswege der Menschen heutzutage sind.
Und wie viele von diesen Soldaten der Reserve gibt es?
Also ganz unterschiedlich, weil wir jedes Jahr wieder ausbilden. Das ist nicht der größte Teil der Bundeswehr inzwischen. Ich würde sagen, inzwischen die Ausbildung zum Soldaten der Reserve gemacht haben, da werden wir so knapp unter den 1000 liegen, die das also in verschiedenen Bundesländern, die es anbieten, gemacht haben. Es gibt es nicht in allen Bundesländern. Berlin hat es angeboten. Berlin hat zum Beispiel gerade wieder knapp über 50 Interessenten, die es machen würden. Jetzt überlegen wir, wollen wir quasi mit einem Zug das wieder auferlegen, dass wir 50 Interessenten zum Soldaten der Reserve ausbilden können. Da laufen gerade die Gespräche in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, laufen diese Ausbildungen sehr erfolgreich. Ich habe gerade so ein bisschen gestockt am Anfang, weil manche dann eben wechseln. Die sagen dann, ach, ich bleibe nicht Soldat der Reserve in meiner Heimatschutzkompanie. Ich könnte mich mal auf 2 Jahre verpflichten sogar, weil es gerade in meine Lebensphase reinfasst. Und Das sehen wir auch beim sogenannten FWDL-Heimatschutz, also Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Da bleiben nicht alle beim Heimatschutz. Manche sagen nach ein paar Wochen, ach, das ist gar nicht meins, ich will mit dem ganzen Laden gar nichts mehr zu tun haben. Gibt's auch, haben sich das anders vorgestellt. Und manche sagen, ach, das gefällt mir so gut, ich möchte mich eigentlich auf 2 Jahre verpflichten. Das freut die Bundeswehr natürlich. Hier bei uns in der Reserve ist es schade, weil uns gehen sie verloren für den Heimatschutz in der Reserve. Aber ihnen gefällt es dann halt so gut, dass sie sich auch mehr vorstellen können. Und das ist ja dann auch interessant. Man schnuppert halt auch ein bisschen rein.
Was macht denn dieser Heimatschutz?
Der Heimatschutz, wie das Wort schon sagt, ist dafür da, die Landesverteidigung zu sichern. Die haben wir ja im Grunde viele, viele Jahre schon vor der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 eigentlich liegen lassen. Wir haben ja gedacht, Deutschland muss man nicht mehr verteidigen. Naja, und wenn doch mal eine Gefahr auftritt, dann kommen ja uns alle zur Hilfe. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, die werden uns dann alle schon helfen. Naja, ob die Portugiesen alle sofort morgen da sind, wenn bei uns im Osten eine Gefährdung eintritt, und ob wir sofort in Portugal sind, wenn die Portugiesen eine Gefahr haben. Also so ein bisschen, finde ich, muss man auch selber für die eigene Landesverteidigung tun. Und da waren wir eben sehr blauäugig, haben auf unsere Partner gehofft. War ja auch lange Zeit so, dass wir immer auf die NATO und die Amerikaner und die Engländer insbesondere bauen konnten. Und jetzt merken wir, und das nicht erst seit Trump, sondern im Grunde schon unter Obama, dass wir mehr in die Verantwortung genommen werden. Dass wir eben auch unseren Teil der eigenen Landesverteidigung auch sichern können müssen, bis wir die Partner auch mit bitten und fragen. Und deswegen war es im Grunde schon vor 2011 der Fall, dass wir uns mehr um unsere Landesverteidigung kümmern müssen. Und das heißt eben, Grenzen sichern, Grenzen verteidigen können, Räume hinter den Grenzen verteidigen können und auch dann über die aktive Truppe, die aktuell als Soldaten da sind, eben eine gewisse Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit zu haben. Heute nennt man das Resilienz. Dann eben auch einen gewissen Zeitraum bestehen zu können. Weil man stelle sich eben nur einen Teil, ob West-, Ost-, Nord- oder Südgrenze Deutschlands vor, um mal alle Optionen aufzuhalten, bei rund 200.000 Soldatinnen und Soldaten haben wir wahrscheinlich irgendwas über 50.000 Kämpfer. Mhm. Der Rest ist Logistik, Instandsetzung und. Mhm. Also ich sag mal 50, wenn es hochkommt, 60.000 infanteristische Kämpfer haben wir da. Mit denen kann ich nicht ein so großes Land sichern. Das geht überhaupt nicht. Da brauche ich eine Aufwuchsfähigkeit, die eine deutlich größere Zahl an Soldatinnen und Soldaten, die natürlich auch modernes Gerät bedienen können sollen, erreicht. Und ich brauche eben aber auch die Zahl an Soldatinnen und Soldaten. Und das geht eben nur, wenn ich dann im Land, in den zivilen Berufen Leute habe, die ich in kurzer Zeit eben auch wieder militärisch fit machen kann, weil sie das schon mal erlebt haben. Ein gleiches Szenario, wie es die Ukraine gerade erlebt. Die hätte auch nicht eine riesige Berufsarmee haben können, lebt aber jetzt davon, dass sie in kurzer Zeit Soldatinnen, aber hauptsächlich Soldaten ausbildet, die dann kämpfen. Das sind nicht die allerbesten infanteristischen Kämpfer, die ein exzellentes Gefecht verbundener Waffen abwickeln können. Haben die vieles auch gar nicht, dass ein perfektes Gefecht verbundener Waffen erreicht. Aber die können trotzdem dem russischen Aggressor erhebliche Schwierigkeiten bereiten, dass der Vormarsch eben auch zum Stoppen gekommen ist.
Der Ukraine-Konflikt, du hast gesagt, lass uns da noch mal kurz drüber sprechen. Hättest du das denn kommen sehen, dass Putin da so aggressiv vorgeht?
Also ich habe es so nicht kommen sehen. Ich meine, wir haben ja schon die Erfahrung von 2014, die Annexion der Krim, wo eine ganz andere Ausgangslage in der Ukraine war. Dort hatte die Ukraine noch kein hinreichendes Militär. Gott sei Dank sind die russischen Truppen damals nicht durch die Ukraine Richtung Kiew marschiert. Das mag ganz, ganz viele Gründe haben, über die Historiker jetzt alle bewerten und diskutieren können und welche Rolle die EU und die NATO gespielt hat. Es ist Vergangenheit, aber zumindest seit diesem Zeitpunkt wussten wir, dass dort Gefahr droht. Ich habe immer gesagt, auch als ich gegen die Aussetzung der Wehrpflicht war, es geht mir nicht um einen konkreten Aggressor. Und viele haben ja dann immer gesagt, ich soll sagen, Russland macht mir Sorgen. Ich war viel in Russland früher. Ich habe immer gesagt, es ist nicht Russland. Wir wissen nicht, wer der Aggressor von übermorgen ist. Es ist meistens einer, mit dem man nicht so rechnet und dem man nicht erhofft, mit dem man vielleicht sogar denkt, es sind Freunde. Ein Land ist dann gesichert, wenn es aus eigener Kraft seine staatliche Integrität behaupten kann. Und das richtet sich nicht gegen jemanden, sondern es muss eben jeder wissen, wenn er das versucht, das ist nicht von Erfolg gekrönt und richtet sich eben nicht gegen einen schon vorhandenen konkreten Aggressor. Jetzt durch die Annexion der Krim war klar, dort besteht Ungemach und dann hat man natürlich viele Indizien gehabt. Man hat die russische Nuklearwaffenstrategie gehabt, man hat außenpolitische Statements gehabt, man hat die Situation der baltischen Staaten mit einem hohen Anteil an russischer Bevölkerung, wo klares Statement war, wir werden russischstämmige Bevölkerung überall deren Interessen eben sichern. Man hat die Situation in und um Moldawien, Transnistrien, wo russische Truppen im Verborgenen sind. Man hat also schon eine Gemengelage, die Sorgen hervorrufen konnte. Dass es zu so einer militärischen Aggression kommen kann, hat man zumindest ahnen können, als das große Manöver mit rund 200.000 Soldatinnen und Soldaten an der ukrainischen Grenze eingeleitet wurde. Dass das kein Manöver mehr ist, ist auch klar. Ich sage auch, dass das, was China im südasiatischen Meer um Taiwan macht, sind auch nicht nur Manöver. Da wartet man auf den entscheidenden Punkt. Also da war der Zeitpunkt schon klar, dass irgendetwas passieren würde. Man hätte da massiv dagegenhalten müssen, sagen, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Es war aber auch eine Fehlkalkulation der russischen Militärs, muss ich sagen. Mit diesen 200.000 Soldaten, von denen eben auch nur ein Bruchteil infanteristische Kämpfer sind, da gehört immer ein Riesentross an Support dazu, kann man nicht so ein großes Land wie die Ukraine einnehmen. Und wer sich mal die aktuelle Karte und die militärischen Standorte anschaut, dann haben die russischen Truppen einen minimalen Teil im Südosten des Landes. Mhm. Das ist aber längst nicht ganz Ukraine. Wie will man dieses Land, wenn man es denn eingenommen hätte, was ich sowieso gesagt habe, was nicht geht, aber dann überhaupt halten wollen in einem Häuserkampf? Die Ukrainer werden für die Freiheit, die sie hatten, die sie auch weiterhin haben werden, immer kämpfen. Die werden nicht aufgeben. Die Ukraine haben auch keinen Krieg angezettelt. Es wird oft fehlerhaft aus meiner Sicht gesagt, kann die Ukraine denn gewinnen? Die hat gar keinen Krieg angezettelt. Die Frage ist, kann Russland diesen Krieg, den es angezettelt hat, denn gewinnen? Weil wenn ich eine Aggression lostrete, muss ich mich ja fragen, hat das Sinn? Die Ukraine wollten nie nach Russland einmarschieren. Auch die NATO wollte das nicht. Also ich wollte das nicht. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das möchte. Die Franzosen wollten es nach meiner Erkenntnis nicht, die Briten nicht. Also wer wollte denn in Russland einmarschieren? Hat doch gar keiner vorgehabt. Aber die Russen sind in die Ukraine einmarschiert und sie müssen sich überlegen, ob sie das gewinnen können. Ich glaube nicht, dass sie die ganze Ukraine einnehmen können. Ich glaube nicht, dass, wenn sie es überhaupt könnten, das Land halten können. Sie stecken in einem kleinen Teil fest. Es werden Kämpfe dort geführt um 100 Meter plus minus. Kein großer Raumgewinn und es steht der Herbst vor der Tür. Der Herbst, der einen großen Teil des Landes zum sumpfigen Gebiet macht, wo kaum noch Raumbewegungen stattfinden werden, wo aber die Ukraine in einem Partisanenkrieg, der die Heimat befreien will, den russischen Truppen unheimlich viele Verluste zufügen werden. Ob der Winter größere Bewegungen der russischen Kräfte ermöglichen wird, wenn das Land gefroren ist, weiß ich auch nicht, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, dass der russische Vormarsch, was Landgewinn ist, längst zum Stoppen gekommen ist. Mehr ist für die Russen nicht zu erreichen. Man wird jetzt versuchen, mit kleinen Regionalregierungen und Volksabstimmungen da politischen Mehrwert zu erreichen. Aber auch das wird einem nicht gelingen. Es ist eine unheimlich verfahrene Situation, wo nach meiner Meinung nach dem Winter die Frage ist, findet man irgendwelche Lösungen, um die Russen dazu bewegen, das Land zu verlassen? Oder wird es dann, wenn im Frühling das Land etwas trockener wird, nicht mehr so sumpfig ist, wird es dann wieder weitergehen? Dann haben wir einen unendlich langen Krieg, der weit über ein Jahr hinausgeht. Und das kann man nur hoffen, dass das nicht stattfindet, weil man sieht ja jetzt schon, wie unendlich hart die Zivilbevölkerung darunter leidet, wie unmenschlich Krieg eben ist, wie unmenschlich er auch übrigens gegen die russischen Soldaten ist, die mit falschen Informationen gelockt werden in den Krieg, die schlecht bezahlt werden, die auch einfach für das politische Regime Putins geopfert werden. Das ist traurig. Die Ukrainer wissen, wofür sie kämpfen. Für ihr Land, für ihre Freiheit, für ihre Heimat, so zu leben, wie sie leben wollen. Ich glaube, die russischen jungen Soldaten, sei es im Tschetschenienkrieg, sei es im Georgienkrieg und sei es jetzt hier, werden hingeschickt und wissen das bei Weitem nicht. Und viele fragen sich ja auch, was sollen wir da überhaupt, wenn wir das erleben?
Ja. Olaf Scholz hat als Reaktion darauf ja die Zeitenwende eingeläutet. Glaubst du, das funktioniert?
Das ist eine gute Frage. Und was heißt überhaupt funktioniert? Erstmal im Ergebnis finde ich gut, dass wir erkennen, wir müssen mehr für die Sicherheit tun, weil Freiheit, Demokratie, Vielfalt und die Möglichkeit, so zu leben, wie man es gerne möchte, geht eben nur, wenn Sicherheit gegeben ist. Hat auch die Europäische Union übrigens mal erkannt. Die hat mal auf einem Gipfel in Tampere gesagt, wir müssen nicht nur der Wirtschaftsraum sein, wir müssen auch der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sein. Also das geht nur, wenn ich auch frei bin, wenn Rechte gewährleistet werden können. Und deswegen ist Sicherheit und Freiheit eben das Gleiche, die beiden Seiten einer Medaille. Und deswegen ist es gut, dass erkannt wird, wir müssen eben auch in Sicherheit investieren. Das hat nicht nur die militärische Seite, das hat eben auch Seiten Polizei, Zivilschutz, Katastrophenschutz. Katastrophen wird es mehr geben, Umweltkatastrophen, Dürren etc. Gelingt es uns dann zum Beispiel, Ernten zu sichern, gelingt es uns auch mit eigener Landwirtschaft und nicht landwirtschaftliche Produkte einmal um den Globus zu karren, dann auch unsere Versorgung zu sichern. Also das hat ganz, ganz viele Komponenten. Man redet da auch von einem erweiterten Sicherheitsbegriff. Das ist gut, dass das erkannt wird. Es ist, glaube ich, auch gut, dass erkannt wird, dass wir nicht mehr so weitermachen konnten. Den Begriff Zeitenwende finde ich eigentlich nicht richtig, weil ich finde, es hat sich nichts geändert. Wir erkennen es jetzt nur. Wir waren in einer rosaroten Wolke der Friedensdividende. Wir haben, sag mal, das Musical Hair, da redete man vom Age of Aquarius. Alles wird nur noch Friede, Freude und Hani Nani sein. Alles schön. Das wäre toll, also wirklich, wäre das Beste gewesen. Ist dummerweise nicht wie im Musical Hair. Es gibt eben immer einen, der doch nicht so netter ist und sagt, wenn die anderen ihre Atomwaffen abgeben, wie die Ukraine, wenn sie ihre Waffen abgeben, wenn sie probieren, durch Handel Wandel herbeizuführen, dann nutze ich das schamlos aus. Und deswegen, glaube ich, musste man eben schon erkennen, dass das keine Zeitenwende ist, sondern jetzt sind uns die Augen geöffnet und jetzt müssen wir in Dinge investieren, die wir lange haben verkommen lassen. Deswegen ist es gut, dass wir für die Bundeswehr den großen Topf von 100 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Wir werden aber auch in die anderen Bereiche, die ich eben genannt habe, investieren müssen. Und das müssen wir neben den sonstigen Aufgaben auch noch schaffen. Und das wird eine große Aufgabe sein, die wir schultern müssen. Ich hoffe, dass man die Weitsicht hat, das mit anderen Projekten zu verbinden. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wir hatten früher an den SOS-Notrufsäulen an den Autobahnen, die damals noch analog waren, auch so zwei Schräubchen, da konnte man das Feldtelefon der Bundeswehr anschließen und hatte dann ein alternatives Kommunikationsnetz. Aha. Durch die Digitalisierung der Notrufsäulen geht das nicht mehr. Also wenn ich jetzt sowas mache, kann ich auch Sicherheit direkt mit einer neuen Modernisierungsstufe beispielsweise mit der Straßensicherheit verbinden. Ich kann Brücken ertüchtigen und. Also ich kann Infrastruktur schaffen, die beide Komponenten berücksichtigt. Ich muss jetzt nicht nur militärische Infrastruktur schaffen, ich kann auch andere Infrastruktur damit modernisieren. Und wenn man das erkennt, glaube ich, kommt man auch wieder zu einer Win-Win-Situation. Und du merkst ja auch, das mag ich, wenn man aus einer Sache gleich mehrere Effekte, positive Effekte rausholen kann. Ich bin keiner, der sagt, jetzt müssen wir alles nur noch militärisch sehen. Gott bewahre, wir sind hoffentlich eine Zivilgesellschaft und wollen die auch bleiben. Aber wenn man schon jetzt in die Sicherheit investieren muss, dann ist ja auch gut, wenn man noch einen zivilen Mehrwert davon hat.
Also wie würdest du die 100 Milliarden Sondervermögen investieren?
Also ich würde die natürlich ausschließlich für die Bundeswehr, weil sie ausschließlich für die Bundeswehr gedacht sind, auch investieren. Und da ist ja die entsprechende Liste von der Ministerin auch vorgelegt worden, in den Bereich Luftfahrt, Nachfolge Tornado, in den Bereich Marine mit den entsprechenden Schiffen, in die persönliche Ausrüstung zuerst, die meines Wissens immer noch nicht in der Breite angekommen ist. Also das muss alles sein, aber ich würde jetzt eben auch den Blick nicht auf die Bundeswehr ausschließlich beschränken, sondern ich würde eben in den Zivil- und Katastrophenschutz auch hineingucken, ihn effektiv gestalten, dort auch Strukturen aufbauen und schauen, wie kommen wir eben dann, wenn Katastrophen drohen, wie beispielsweise das Hochwasser in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen oder Brände oder, die vielleicht sogar länderübergreifend sind und eine gewisse Größe erreichen, wie komme ich dann mit diesem Land zu Rande? Insbesondere logistisch scheint mir das ein großes Thema in unserem Land zu sein, weil ich stelle fest, dass wir auch international einen exzellenten Ruf haben, deutsche Genauigkeit, dass ich die aber in vielen Dingen, die uns in den letzten Jahren passiert sind, nicht so sehe, dass wir hinter unseren Erwartungen geblieben sind. Und da ist es gar nicht mal die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger, die ist gigantisch. Da ist es gar nicht das Anpacken des Einzelnen, das ist unheimlich toll. Da ist es sehr oft die grundsätzliche Logistik und das im Weg stehen des Staates, sich selber die Dinge schwierig zu machen. Und da müssen wir, glaube ich, einfach leistungsfähiger werden. Wir haben uns da bürokratisch ein wenig zugemauert.
Ja, aber das haben wir, glaube ich, in echt vielen Bereichen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und das ist eben auch eine Fähigkeit. In der Bundeswehr sagt man Leben in der Lage. Wenn Leben in der Lage heißt, aber ich muss 5 Gesetzbücher mit mir rumschleppen, wird es relativ schwierig, dann in einer wirklich angespannten Situation auch schnell Entscheidungen zu treffen und die auch durchzubringen. Und ich glaube, das ist eben auch eine Fähigkeit, die wir wieder lernen müssen, mit den Institutionen, die wir dann haben, vielleicht auch nicht zu viele zu haben, sondern schlanke Strukturen mit vielen, Männern und Frauen, die dann anpacken, dann aber auch schnell sich der Lage entsprechend den Dingen anpassen können.
Okay. Jetzt haben wir das, glaube ich, gut und ausführlich abgefrischt.
Na klar.
Habe noch ein paar andere Fragen. Und zwar hast du gesagt, dass du auch, bist du Mitherausgeber oder alleiniger Herausgeber vom Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies.
Also Mitherausgeber. Der Schwerpunkt liegt bei der österreichischen Seite, wird ja an der Uni Graz rausgegeben. Ich unterrichte ja selber an der Uni Wien. Wir haben auch einen Schweizer Vertreter und mich als deutschen Vertreter. Damit bilden wir so ein bisschen die deutschsprachige Nachrichtendienst-Community ab. Und wir beschäftigen uns, wie der Titel schon sagt, naja, ich sag's mal allgemein gesprochen, mit den nachrichtendienstlichen Themen. Aber wir haben zum Beispiel das Wort Propaganda auch mit im Titel dieses Journals. Da hat man immer in den früheren Jahren so gesagt, ach, Propaganda, das ist ja so oldschool, so oldbacken. Was sagt ihr da? Das klingt so ein bisschen wie der Hubschrauber, der über Vietnam fliegt und mit einem Lautsprecher und Flyern die Leute zur Aufgabe bewegen will. Jetzt sagen alle, oh, Propaganda ist wieder in aller Munde, digitale Propaganda, Russia Today, Ukraine-Konflikt, China, all das ist plötzlich wieder in der digitalen Welt total aktuell. Und alle sagen, hey, ihr habt euch da klar positioniert, dass das ein Thema für Nachrichtendienste, für Gesellschaften ist. Natürlich Sicherheitsfragen, natürlich nachrichtendienstliche Fragen, die haben wir drin. Es ist ein zweisprachiges Journal, Englisch-Deutsch, und bildet, ich sag mal, die aktuellen Themen der Nachrichtendienst-Community dieses Bereichs ab, ohne natürlich eingestufte Geheimnisse zu verraten. Das können wir natürlich auch nicht, aber es kitzelt eben viele Themen heraus, sowohl historische, aber auch als aktuelle. 9/11 war ein Sonderheft, aber natürlich jetzt auch der Ukraine-Konflikt, den beleuchten wir intensiv. Wir beleuchten jetzt mal die Unterschiede Österreich, Schweiz und Deutschland bei der Nachrichtendienstkontrolle. Und da tut sich ja unheimlich viel. Man kann auch gut vergleichen. Der österreichische Verfassungsschutz hat keine ganz leichte Zeit gehabt. Was tut der deutsche Verfassungsschutz? Kann man voneinander lernen? Also da haben wir da eine ganz spannende Zeitschrift, glaube ich, aufgelegt.
Jetzt hast du Geheimnisse angesprochen. Ich glaube, mit den Nachrichtendiensten und allem, wo du da so rumturnst, kriegst du wahrscheinlich eine Menge mit, über die du nicht reden darfst, oder?
Ganz genau. Die Sachverhalte sind ja nicht umsonst eingestuft als meistens geheim oder streng geheim. Nur wenige Dinge haben einen niedrigen Einstufungsgrad, VS vertraulich oder nur für den Dienstgebrauch. Das sind die unteren Einstufungsgrade, weil... Ja, VSNFD, genau, weil, also die Einstufung insbesondere als geheim und streng geheim dient einmal, dass man bestimmte Erkenntnisse auch weiterhin gewinnen will. Man will ja den Extremisten, Verbrechern oder den Attentätern nicht signalisieren, wir sind dran an euch. Wir hören euch ab. Also man kann zu so einer Veranstaltung leider nicht Presse und Medien einladen, weil sonst potenzielle Attentäter ganz andere Kommunikationswege nutzen, wissen, dass sie abgehört werden, dass man sie auf dem Schirm hat und dann ausweichen. Und zum Zweiten natürlich auch, weil man eben Quellen, Informanten auch nicht gefährden will. Vielleicht ist beim IS jemand, der sagt, ich habe mich schon verabschiedet, will aber möglicherweise den Nachrichtendiensten noch mitteilen, wer hier Anschläge verüben will für den IS. Und wenn man natürlich das offenbart, dann ist der im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch ein Kopf kürzer. Und das will man natürlich auch diesen Menschen, die vielleicht den Weg hin zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung wiedergefunden haben, auch nicht zumuten. Und letzten Endes, wenn man Täter dann auch dingfest macht, möchte man die ganzen Dinge auch in einem gerichtlichen Verfahren so einbringen, dass die Täter dann auch verurteilt werden. Und all das geht nur, wenn man solche Sitzungen dementsprechend nicht öffentlich, geheim eingestuft macht, dass die Daten, die Informationen, die Erkenntnisse nicht nach draußen dringen. Und dann darf man sie natürlich auch hinterher nicht in einem Interview, in einem Podcast nach draußen plappern. Da muss man dann aufpassen.
Ja, das ist richtig. Aber man kann sich dann ja mit den Kollegen in den entsprechenden Gremien wahrscheinlich austauschen.
Ja, absolut, mit den eigenen Kollegen. Ja, wir beraten uns natürlich auch, sowohl das parlamentarische Kontrollgremium unter sich, die G10-Kommission unter sich, mit den anderen Kollegen nicht. Also nee, das muss dann wirklich auch in dem Raum bleiben. Und da ist auch die hohe Verantwortung. Auch wenn wir natürlich schauen wollen, machen die Dienste das richtig und wir auch nachpruckeln, weil die Dienste haben, ich sag mal, durch den Gesetzgeber intensive Rechte in die Grundrechte einzugreifen, dann müssen sie auch kontrolliert werden. Ich sage, umso intensiver die Rechte sind, in Grundrechte einzugreifen, umso intensiver müssen die Dienste, aber auch die Polizei kontrolliert werden. Aber wir wollen natürlich auch, dass sie die Aufgaben machen, dass sie Extremisten finden, dass sie Anschläge verhindern. Und da ist es in unser allem Interesse, dass keine Information rauskommt. und dass wir nicht hinter eine Quelle, einen Informanten oder einen verdeckten Ermittler noch gefährden, dem es dann wirklich ans Leben geht. Also man muss dann wirklich ernsthaft mit diesen Dingen umgehen.
Wenn man dann irgendwie so einen Informanten hat, kommt es dann auch vor, dass man den in ein Zeugenschutzprogramm oder sowas nimmt?
Also wir genehmigen ja nur die Anordnungen, wir sind nicht der Dienst. Der Dienst hat dann natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Polizei auch, wie man dann mit einem Informanten umgeht, einer Quelle umgeht, die man dann auch schützen kann. Da gibt's aber die ganze Bandbreite. Also es gibt tolle Quellen, die wirklich was für die Demokratie tun wollen. Es gibt aber auch die aus dem Milieu kommen und sich gerne noch 100 Euro verdienen und auch vielleicht kein Deut besser sind. Aber die Information ist wichtig, um Anschlag zu verhindern. Mhm. Also die ganze Bandbreite gibt es jetzt und da haben Dienst und Polizei aber wirklich eine exzellente Erfahrung. Unser aller Wunsch und Ziel ist es nur natürlich, durch unsere Arbeit nicht irgendwen zu gefährden. Ja. Also wir wollen Leben schützen, wir wollen Anschläge verhindern, wir wollen, dass wir Freiheit in unserem Land haben, wir wollen nicht durch, ich sag mal, unsauberes, unordentlich, unfachmännisches Arbeiten dann dazu beitragen, dass hinter irgendwer gefährdet wird.
Ja, eben, wäre sehr kontraproduktiv.
Das wäre kontraproduktiv, genau.
Da sind wir auch weit entfernt von Win-Win.
Nee, das wäre dann Lose-Lose. Das ist das, was absolut zu vermeiden ist.
Okay, cool. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so ungefähr alles besprochen, was auf meiner Liste stand. Mhm. Hast du noch was auf dem Herzen?
Nö, eigentlich bin ich glücklich. Wir haben ja heute auch wieder in Berlin einen langen Tag gehabt. Mhm. Und das Spannende ist natürlich, ob es uns gelingt, in Deutschland nicht nur die internen Probleme mit Extremismus zu lösen, mit einer Gesellschaft zu lösen, die sich auch ein wenig auseinander dividiert. Ich sag mal Reichsbürger, Corona-Leugner. Das macht mir gesellschaftspolitisch schon große Sorgen, weil wir eigentlich einen deutlich höheren Anteil an Last tragen müssten in der Europäischen Union, Verantwortung übernehmen müssen, die Verantwortung auch nicht überkandidelt übernehmen müssen, sondern als Teil Europas, da wartet man auf Deutschland, deswegen können wir uns eigentlich nicht mit jedem Aluhelmträger beschäftigen. Die müssten eigentlich den Aluhelm ablegen und an einem Strang ziehen, weil man auf die Verantwortung und die Übernahme von Verantwortung Deutschland wartet in der Europäischen Union. Deswegen brauchen wir eigentlich auch den Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger und das Anpacken. Da hoffe ich, dass uns genau das gelingt, diese Rolle in Europa zu spielen, als demokratischer Staat, als Staat, der sich immer in Europa eingebunden fühlt und nicht meint, wir wären die Besten, die Größten, die Stärksten, da ist überhaupt kein Platz für, sondern Verantwortung in Europa übernehmen, auch die kleinen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitnehmen und da auch ein alternatives Bild zu totalitären Staaten bieten, die sagen, wir knechten unsere Bürger, wir kontrollieren die von morgens bis abends, von früh bis spät, wir akzeptieren Freiheit nicht und andere Meinung, ein wirklich total alternatives Bild, das sich dann auch aber gegen Aggressoren auch verteidigen kann, wenn die sagen, das schaffen wir mal ab. Das ist ja das, was eigentlich der Ukraine passiert ist. Nicht, dass die einen Schwarzmeerzugang hat, nicht, dass sie die NATO irgendwie nah an Russland ranrückte. Nein, dass man dort einen freiheitlichen Staat plötzlich aufbauen wollte, dem es wirtschaftlich besser ging, wo internationaler Handel stattfing, wo Musik, Kunst, Kultur, Kritik stattfand und das direkt vor den eigenen Toren. Das wollte das Putin-Regime nicht. Das könnte ja sonst hinterher noch in Russland stattfinden. Und das hätte ja die Macht Putins total hinterfragt. Das galt es zu verhindern. Und deswegen muss die EU und speziell Deutschland das alternative Projekt sein und denen helfen, die auch diesen Weg gehen wollen. Das wünsche ich mir.
Ich finde, das sind auch schöne abschließende Worte. Ich habe aber eine letzte Frage.
Gerne.
Die ist schon wieder, wie wir unser Gespräch betiteln. Es muss wieder dein Name drin vorkommen, dass du wieder kreativ bist.
Mein Name muss drin vorkommen.
Letzte Folge hieß Patrick Sensburgs Welt der Nachrichtendienste. Ah. Kannst gucken, ob du in die gleiche Richtung gehen willst oder eine völlig andere.
Ja, ich würde sagen, dieses Gespräch können wir jetzt nicht nur Patricks Welt der Nachrichtendienste, sondern vielleicht Patrick Sensburgs Welt der Nachrichtendienste und der Sicherheit in Deutschland und Europa nennen, weil wir ja doch deutlich einen Schritt hinausgegangen sind über die Dienste in die Freiheit, in die Sicherheit nicht nur unseres Landes, sondern Europas und mit der Ukraine sogar darüber hinaus.
Prima, dann machen wir das doch. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut. Wir laufen uns im Regierungsviertel bestimmt noch mal über den Weg.
Das werden wir machen.
Und damit sage ich wie immer, over and out.